Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Jetzt den Übergang zu schaffen, ist nicht ganz einfach, von dieser wunderschönen Musik zu einer Verfolgung. Ich wollte euch fragen, habt ihr euch schon mal so richtig verfolgt gefühlt? Vielleicht könnt ihr euch mal vorstellen, von lauter Spionen verfolgt zu werden, auf Schritt und Tritt. Zum Beispiel damals in der Nazi-Zeit gab es das oder in der Stasi. Oder heute vielleicht durch Mossad oder KGB oder man kann auch im Internet verfolgt werden. Auch im Internet gibt es Menschen, die einen verfolgen können. Edward Snowden hat uns das gezeigt, dass die NSA alle Daten sammelt. Stellt euch mal vor, jemand versucht, alle eure Spuren zu kontrollieren und nur irgendwo einen Fehler finden, um gegen euch das anwenden zu können. Was für ein schreckliches Gefühl, ständig verfolgt und bespitzelt zu werden. Furchtbar. Aber liebe Gäste, liebe Gemeindeglieder, Jugendliche und Kinder, das war die Situation, in der sich Jesus ständig befunden hat. Er wurde ständig verfolgt. Nach biblischer Aussage wurde wahrscheinlich niemand so viel und so intensiv verfolgt. Was für ein Gefühl. Gehen wir 2000 Jahre zurück zu einer Geschichte, die uns die Bibel beschreibt. Eines frühen Morgens war Jesus im Tempel, so wie wir jetzt hier, vor dem Heiligtum Gottes. Dort war ja das Heiligtum, die Bundeslade, die Gebote ehemals. Und dort in Jerusalem speiste die ausgehungerte Seelen mit seiner wertvollen Lehre. Er sprach ihnen von der ewigen Freude, von dem Reich Gottes, von der Liebe Gottes. Und sie hörten zu und waren begeistert. Der Herr sprach zu seinem Volk, das sich sehnte danach, das sich mit seinen Worten labte wie mit Honig oder mit Süßigkeiten. Manche Bitterkeit bei den Verbitterten oder manche Bosheit bei den bösen Menschen verschmolz wie der Schnee durch die Sonne, als sie Jesus zuhören. Und wer weiß, wie lange dieser wunderbare Anblick der Liebe und des Friedens zwischen Himmel und Erde angedauert hätte, wenn nicht plötzlich eine Störung kam, wenn plötzlich nicht etwas passierte. Aber fast immer, wenn Jesus das Volk wie ein Hirte zu guten Speisen führte, fast immer kamen Leute, meistens waren es irgendwelche sehr, sehr streng religiösen Menschen oder sehr liberalen religiösen Menschen, die Jesus versucht haben zu verunsichern oder ihm eine Falle zu stören und einfach diese Harmonie zu zerstören, zu durchbrechen. Sie haben es nicht verstanden. Sie haben es nicht gespürt, wie schön es ist, wenn die Liebe vorherrscht. Ihre Seelen waren zu sehr abgestumpft. Aber was ist an dem Tag passiert? Eigentlich ist es einen Tag vorher etwas passiert, sagt uns die Bibel. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten, also die Theologen, die wichtigsten Theologen damals in Jerusalem, haben ihre Spione geschickt, den Tag zuvor, auf Jesus. Sie sollen ihn irgendwo ergreifen, irgendwo was finden, das sie zerstören, diesen besonderen Menschen, diesen einzigartigen Menschen. Aber wisst ihr, was passiert ist? Diese Elite-Leute, ja, da hat man ausgewählte Leute geschickt, die Jesus fassen sollten, sie kamen zurück, weil sie erfasst waren von Jesus. Und sie haben die Antwort zurückgebracht zu den Auftraggebern, noch nie hat jemand so gesprochen. Noch nie hat ein Mensch so geredet. Sie selbst waren erfasst, diese Spione. Natürlich zur Frustration der Pharisäer und der Schriftgelehrten, die sich aufgeregt haben, was passiert hier? Sie haben unseren Auftrag nicht ausgeführt. Und sie haben gesagt, jetzt nehmen wir selbst die Sache in unsere Hand. Das war der Vorabend. Am nächsten Morgen, als Jesus in Frieden die Volksmenge speist, da kamen sie mit einem höllischen Plan. In Johannes 8, Vers 3 lesen wir, im Neuen Testament, in Johannes 8, Vers 3, und die Schriftgelehrten und die Pharisäer aber bringen eine Frau, die beim Ehebruch ergriffen worden war, und stellten sie in die Mitte. Was war da? Jesus hat verkündigt und sie bringen eine mit Gewalt eine Frau hinein, im triumphalen Stolz und fragten den Lehrer, dieser frischer Tat ertappt worden. Und Mose hat geboten, im Alten Testament, an das wir glauben, er hat geboten, solche müssen gesteinigt werden. Was sagst du nun? Ich weiß nicht, ob ihr so richtig die Atmosphäre spüren könnt, die hier entstanden ist. Ich habe den Eindruck, ihr seid noch immer von der Musik begeistert und entspannt und fröhlich hier und sitzt hier. Ich sehe noch keine Anspannung. Ich habe nicht den Eindruck, dass wir das verstehen, aber ich möchte dem nachhelfen. Ich habe Studenten, die werden mir jetzt helfen, dass wir diese Szene verstehen, was da passiert ist. Stellt euch vor, in diesen Raum, ich predige jetzt von der Liebe Gottes, und in diesen Raum kommen jetzt Menschen, die eine Frau anschleppen, die gerade in Sünde gefasst wurde. Stellt euch das mal vor. Wie würdet ihr euch dann fühlen? Was würde passieren? Und sie stellen diese Frau hier in die Mitte. Und ihr seht, sie haben Steine. Heute hätten sie vielleicht Messer oder Kalaschnikows. Aber damals war es so, dass die Juden mit Steinen getötet haben Menschen. Ja? Und versucht euch das vorzustellen, wie brutal das war. Könnt ihr euch vorstellen, was für ein Gefühlserdbeben es bei vielen Zuhörern Jesus jetzt gegeben hat? Er predigt von der Liebe, er speist da sein Volk. Ich kann mir vorstellen, dass einige sensible Seelen, die das jetzt erlebt haben, was hier passiert, dass sie rausgegangen sind, dass sie diesen Kontrast überhaupt nicht aushalten konnten. Wie anders das ist. Ja, der eine predigt von Liebe, vom Reich Gottes, und die anderen kommen mit Steinen und haben Hass und möchten töten jemand. Üben Gewalt aus. Was für ein Kontrast. Kann man das überhaupt aushalten? Das ist so, wie wenn ein Arzt, vielleicht jemand, der sehr verwundet war, die Wunden pflegt und reinigt und sie mit Balsam, mit irgendwelchen guten Medikamenten versorgt und wickelt. Und schon beginnen die ersten Krusten sich zu bilden und zu heilen. Und dann kommt jemand und reißt alles runter. So war das. Ein totaler Kontrast zu dem, was Jesus getan hat. Die Frage stellt sich natürlich, warum haben die Ältesten, die Hüter des Gesetzes, sie selbst nicht gesteinigt? Warum kommen sie zu Jesus? Ja, die Bibel sagt uns, das war eine Falle. Sie wollten Jesus in die Falle treiben. Das war der eigentliche Grund. Hier vor dem Heiligtum Salomos, wo ursprünglich die 10 Gebote waren, hier wollen sie Jesus prüfen. Gilt das Gesetz Mose noch? Dann sagen wir, steinigen sie. Was wäre dann passiert? Entweder sie versündigen sich, weil sie sie steinigen, weil Jesus sagt, steinigt sie, und versündigen sich gegen das römische Gesetz. Sie dürften nicht einfach jemanden steinigen. Die Römer waren die vorherrschende Macht. Oder Jesus sagt, nee, steinigt sie nicht, und dann werfen sie ihm vor, er glaubt nicht an Mose. Er nimmt Mose nicht ernst. Das war der Trick, das war die Falle. Es war ein typisches Dilemma, nennen wir so etwas. Beides, was er tun würde, wäre falsch. Vorsicht mit Menschen, die euch nur 2 Möglichkeiten geben. Seid vorsichtig, Menschen, die euch in Dilemmasituationen bringen wollen. Was kann eine Falle sein? Egal, was du tust, es ist das Falsche. So wird die Welt polarisiert. Die Medien machen das. Die Medien haben es in Corona gemacht, im Krieg. Überall polarisieren sie uns. Sie möchten, dass wir uns verfeinden. Es gibt 2 Möglichkeiten nur. Vielleicht gab es aber in der Mitte der Zuhörer und die jetzt bei Jesus waren, auch solche, die gedacht haben, Jesus wird wieder einen dritten Weg wählen. Er wird was ganz anderes tun. Er wird uns überraschen. Aber ich glaube, niemand hat gewusst, was Jesus wirklich tun wird. Wie er jetzt reagieren wird. Was er hier durchsetzen wird. Nur der allmächtige Gott wusste, dass Jesus damals eine moralische Norm setzen wird, die für Völker und Generationen bis in unsere Zeit ein Maßstab sein wird. Nur der Herzenskenner, der sich in der Nacht gestärkt hat bei Gott, sagt uns Johannes. Er wusste, was zu tun ist. Er war bei Gott, hat Kraft, Liebe sich schenken, im Gebet schenken lassen von Gott. Und Gott hat ihn gestärkt. Gott hat ihm zugesagt, es wird euch gegeben werden, was ihr sagen sollt, wenn ihr in solche Problemsituationen kommt. Und es wurde ihm gegeben. Die Bibel führt uns in dieses Geheimnis der Weisheit Gottes mit sehr, sehr knappen Worten. Was jetzt Jesus tun wird. Es steht in Johannes 8, Vers 6b. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb. mit seinem Finger. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit seinem Finger auf die Erde. Was ist das? Das ist das Dritte, das Überraschende, das Unerwartete. Das ist der dritte Weg, den Jesus jetzt einschlägt. Der lässt sich weder links noch rechts orientieren. Was für eine Überraschung für die Anwesenden. Was tut Jesus hier? Er schreibt in den Staub der Erde. Ja, das war nicht immer, auch im Tempel war nicht alles sauber. Es war viel Staub dort. Und sie hatten noch keine so modernen Maschinen. Es war Staub. Und er schreibt. Er bückt sich nieder und schreibt. Was war das für eine Didaktik? Ich glaube, die schriftgelehrten Pharisäer haben so etwas in ihrem Theologiestudium nicht gelernt. Die haben gelernt, nur zu reden, rhetorisch, zu argumentieren. Aber Jesus konnte auch schweigen und ein Anspiel geben. Jesus gab ein Anspiel im Staub der Erde als Antwort, ohne Worte. Eine tiefe, tiefe Predigt. Lass uns mal dieses Anspiel jetzt uns genauer anschauen. Nicht die Worte, sondern was uns die Bibel hier szenisch, atmosphärisch aufzeigt. Diese nonverbale Kommunikation. Was zeigt uns die Bibel? Als Erstes sagt uns die Bibel, wenn wir uns das jetzt vorstellen, und das ist unser Ziel jetzt. Jesus, vielleicht stand er, vielleicht saß er und hat das Volk gelehrt. Alle Augen waren auf Jesus gerichtet. Er war im Mittelpunkt. Er hat das Evangelium, die gute Speise hat er ihm gegeben. Ja, er war im Mittelpunkt. Als diese Männer kamen, die Theologen mit dieser Frau, und sie in die Mitte warfen. Es steht ausdrücklich, es war in der Mitte. Was passierte szenisch? Der Finger, die Blickorientierung, der Fokus, der vorher auf Jesus war, ist auf diese Frau übergegangen. Alle schauten jetzt dieses Opfer an. Das ist etwas Menschliches. Wir Menschen neigen leider dazu, dass wir dort, wo eine Sensation passiert, ein Skandal, dass wir sofort dahin schauen. Das ist etwas Menschliches. Damit arbeiten die Medien heute. Der Finger ging jetzt nicht mehr auf Jesus und der Blick, sondern der Finger ging auf die Sünderin. Auf die Frau, die gerade eben, vor kurzem, einen großen Fehler gemacht hat, Ehebruch getrieben hat, untreu war, die Gebote Gottes übertreten. Hier ist sie, die sündige Frau. Und alle Finger, alle Blicke gingen jetzt auf die Frau. Ich habe euch schon gemerkt, wie ihr sie anschaut. Sie ist nur eine Studentin hier. Ja. Aber das ist so. Das ist bei Menschen oft so. Und leider geht es so weit, dass man das oft ausschlachtet. Schaut mal, sogar bei Unfällen, die Feuerwehrleute können es euch erzählen. Wenn ein Unfall passiert und jemand zappelt in seinem Blut, sie kämpfen um sein Leben. Es kommen Voyeure und schauen und machen heute sogar Videos und setzen sie ins Internet, damit wir sehen das Leid der einzelnen Menschen. Ist das nicht traurig? Wisst ihr, was die Feuerwehr manchmal macht? Sie holen Tücher und versuchen, oder Schutz, Sichtschutzwände versuchen sie aufzustellen, damit es nicht geschaut wird und gegafft und, ja, Videos gemacht. Soweit. Das versuchen die Retter heute zu tun. Jesus hatte keine Sichtschutzwände. Aber er spürt es, er wusste, was jetzt passiert. Schaut euch jetzt, was Jesus macht. Alle Finger gehen auf sie. Überlegt mal, was ist passiert, nonverbal, als Jesus auf einmal runter sich bückt und beginnt zu schreiben. Was passiert? Wohin geht der Finger? Wohin geht der Aufmerksamkeitsfokus? Er übernimmt ihn bewusst. Er übernimmt die Aufmerksamkeit. Er tut etwas, was die Aufmerksamkeit fordert, nonverbal. Er beginnt etwas zu tun, was keiner versteht. Die Psychologen sagen uns, das ist eine kognitive Dissonanz und das können wir schwer aushalten. Was macht er da? Was macht Jesus? Und könnt ihr euch vorstellen, was mit den Pharisäern passiert ist und den Schriftgelehrten? Die beginnen sich zu ärgern auf Jesus. Jetzt ist der Blick auf ihn. Er wird jetzt der Böse, war er sowieso in ihren Augen. Aber er wird zum Stein des Ärgernisses, zum Skandal, zum Skandalon, dieser Jesus. Er nimmt die Aufmerksamkeit auf sich, lenkt die Aufmerksamkeit auf sich. Warum? Um zunächst diese arme Frau, die verfehlt hat, zu schützen. Um die Aufmerksamkeit weg von ihr zu bringen. Um eine unsichtbare Schutzwand zu bauen. Das ist das Erste, was wir szenisch hier sehen. Die Falle wurde gut durchdacht von Jesus, von den Theologen. Aber Jesus hat nicht mitgespielt. Das Szenario war geschrieben, das Drehbuch war geschrieben, aber Jesus hat nicht mitgespielt. Jesus hatte ein anderes Drehbuch von oben. Und das hieß, den Menschen, der gefallen ist, zu schützen. Das war sein Szenario. Und ihr könnt euch vorstellen, wie sich die Pharisäer geärgert haben. Und wir sehen das und wir lesen weiter in Vers 7, in Johannes 3, in Johannes 8, da wird uns gesagt, als sie aber fortfuhren, ihn zu fragen, sie wollten das nicht, was Jesus tut. Sie fragen ihn wieder, hier ist die Frau, was sagst du? Hier ist der Sündenbock, was sagst du? Und schaut, was Jesus jetzt macht. Die Aufmerksamkeit war bei ihm. Sie wollten sie wieder auf die Frau bringen. Jesus sagt jetzt einen interessanten Satz. Er richtete sich jetzt auf und sprach zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster seinen Stein. Und dann sagt die Bibel, dann bückt er sich wieder runter und schützt die Frau und schreibt etwas in den Boden. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Okay, ich gehe auf eure Regeln ein. Aber unter der Bedingung, dass nur der, der keine Sünde hat, den ersten Stein wirft. Machen wir das so. Und dann bückt er sich nieder und schreibt weiter. Damit hebt Jesus diese Gerichtssituation, das war eine Gerichtssituation, auf eine viel höhere Ebene, wo die Sünde nicht mehr äußerlich gesehen wird. Ja, oh, wir haben dich erwischt, wir haben gesehen, was du getan hast. Sondern sie wird viel tiefer, wie ein Zustand, der in uns herrscht. Wer ist ohne Sünde? Wer von den Söhnen und Töchtern Adams ist ohne Sünde? Wer hat keine schlechten Gedanken? Wie sieht es aus im Dunkeln, wenn euch niemand sieht? Ja, ihr habt schöne Anzüge, ja? Ihr seht gut aus, äußerlich perfekt für den Gottesdienst, ne? Feierlich angezogen. Aber wie sieht es innen aus? Wer ist ohne Sünde, der werfe den ersten Stein. Und er bückte sich und schrieb wieder weit. Vielleicht beginnen wir zu ahnen vom Bibeltext, was schreibt Jesus da? Wer ist ohne Sünde? Und er schreibt. Er schreibt etwas. Konnte Jesus schreiben? Anscheinend schon. Nicht alle konnten zu der Zeit schreiben, aber wahrscheinlich Jesus konnte offensichtlich schreiben. Wenn wir biblisch überlegen, hat Gott schon mal in der Bibel geschrieben oder Jesus? Ich glaube, wir finden zwei oder drei Stellen, inklusive dieser. Zwei oder drei. Bei der dritten bin ich nicht ganz sicher, steht nicht ganz ausdrücklich, ob es er selbst war oder nur ein Engel. Aber das erste Mal lesen wir im Sinai, als Gott die Gebote gegeben hat. Da steht es, und er hat die 10 Gebote mit seinem Finger in Stein geschrieben, der aus dem Felsen rausgehauen war. Welche Symbolik verbirgt sich hinter Stein und Fels in der Bibel? Die Bibel sagt, das ist was Festes, was bleibt für immer. Die Gebote Gottes bleiben für immer, die er mit seinem Finger schreibt. Aber hier schreibt er in Staub. Das war Staub. Jetzt finde ich hier leider keinen Staub, oder? Aber dort war Staub. Welche Symbolik hat der Staub in der Bibel? Warum gerade in Staub? Die Bibel sagt, eine der ersten Prophezeiungen, der Mensch wird wieder zum Staub werden. Vergänglichkeit. In Daniel 2 lesen wir, alle Weltreiche und ihre Herrlichkeiten werden wie Staub, wie Spreu vom Winde verweht. Diese Reiche werden vergehen. In Jesaja 44, 22 sagt Jesaja, dass unsere Sünden wie Nebel vergehen werden. Ja, wir haben diese Assoziation, die uns die Bibel gibt, diese Symbole. Ich glaube, dass Jesus hier, dass wir gut von der Bibel sagen können, dass er tatsächlich die Sünden aufgeschrieben hat in Staub. Die Sünden, die verborgenen Sünden dieser Männer. Vielleicht so etwas, Meschula hat Tempelgüter gestohlen, Aschur hat Ehebruch getrieben mit der Frau seines Bruders, Scharon hat falsch geschworen, Eliet hat seine Eltern geschlagen, Manach das Eigentum der Witwe gestohlen. Harari hat die Sünde Sodoms begangen. Joel hat vor den Götzen sich niedergeworfen. Vielleicht standen solche Sachen mit ihren Namen. Es wurde still. Sie trauten sich nicht mal hinanzuschauen wahrscheinlich. Stumm waren sie. Niemand hat sich noch mal getraut zu fragen, was sagst du? Was sollen wir tun? Keine Zunge hat mehr diese listige Frage gestellt. Der Herr sagte auch nichts. Er hat nur die Fragen gestellt und die Bedingungen. Das, was so eklig ist, was so sündig und schmutzig ist, wird nur in den schmutzigen Staub geschrieben. Der Staub verwischt, verweht, weil der Herr nicht wollte, dass diese Sünden bekannt werden. Sie haben noch eine Chance gehabt. Sie konnten sich noch bekehren. Es war noch nicht zu Ende, wie bei König Belsazar im Danielbuch, wo Gott schreiben lassen hat an die Wand das Gerichtsurteil. Er ist gekommen, um zu retten. Er wollte ihnen noch eine Chance geben. Und so sagt die Bibel, einer nach dem anderen sind gegangen. Angefangen vom Ältesten. Wer ist der Älteste unter euch? Es ist interessant, dass der Herr sie geschützt hat. Nur sie konnten unmittelbar lesen, was hier steht. Er wollte nicht, dass ihr alle wisst, ihre Sünden. Nur ihre persönlichen Namen und Sünden, und sie wussten Bescheid. Und sind beschämt gegangen. Der Staub verwehte, die Schrift wurde verwischt, aber die Worte Jesu brannten sich in die Herzen der Zuhörer. Wer ohne Sünde ist, der werf. Was für ein Glück, dass Jesus unsere Sünden nicht in Stein gemeißelt hat, sondern nur in Staub. Was für ein Glück. Zum Schluss blieb nur die Frau. Sie war noch da. Sie saß, kniete oder lag da. Und jetzt wendet sich Jesus zum ersten Mal zu der Frau und stellt ihr die Frage. Wo sind sie? Hat dich niemand verurteilt? Das hört sich wie eine rhetorische Frage an, aber das war keine rhetorische Frage. Dieses Niemand bezieht sich nicht nur auf die Pharisäer, die jetzt gegangen sind. Dieses Niemand bezieht sich in erster Linie auf den Einzigen, der das Recht hatte, sie zu steinigen. Er war der Einzige, der nie gesündigt hat, der gerecht war. Zum ersten Mal hören wir sie dann sagen, niemand, Herr, da spricht sie auch. Jetzt kommt er zu ihr, jetzt neigt er sein Haupt zu ihr. Und dann schließt Jesus diesen Fall ab, formuliert den unveränderlichen und mächtigsten Kodex des Evangeliums Gottes. In Johannes 8, Vers 11 steht auch, ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige von jetzt nicht mehr. Ja, und die Bibel sagt, so entließ er sie. Vielleicht spürte diese Frau zum ersten Mal, wie sich himmlische Freude, Freude himmlischen Ursprungs anfühlt. Wie Güte Gottes schmeckt, die den ganzen Körper, die ganze Seele elektrisiert. Vielleicht verstand sie zum ersten Mal, was die Prophezeiungen bedeutet haben im Alten Testament, dass da steht, dass der Knecht des Herrn kommen wird, zu uns sprechen, zu den Armen, zu den Verfolgten, Witwen und Waisen, dass er Schutz bieten wird, dass er nicht knicken wird, das geknickte Rohr, den glimmenden Docht nicht ausblasen wird. Vielleicht hat sie es jetzt verstanden, in der Tiefe der Seele, was das bedeutet. Jetzt hat sie verstanden, die zwei Gesichter, die zwei Seiten des Evangeliums. Einer war bei mir, der hat mich in Schutz genommen. Niemand anderes hat es getan. Aber dieser Lehrer hat mich in Schutz genommen, wo ich am schwächsten war, wo ich wieder erwischt wurde. Oder so erwischt wie noch nie. Sie hat verstanden, gespürt, was es heißt, dass es einen guten Hirten gibt, der uns schützt, auch wenn wir verloren gehen. Vielleicht war Sex ihr Problem. Vielleicht hat sie sich versucht, durch ihre sexuellen Begierden und sexuellen Gefühle etwas zu finden, was sie nie gefunden hat. Vielleicht hat sie etwas Tieferes gesucht, vielleicht hat sie echte Liebe von Männern gesucht, aber die sie nie gefunden hat. Aber jetzt hat sie eine andere Art von Liebe kennengelernt. Jetzt hat sie gesehen, jemand schützt sie, der nimmt sie ernst. Er gibt ihr einen neuen Weg. Er gibt ihr einen Wert. Der sieht in mir eine Möglichkeit, dass ich ein anderer Mensch werden kann. Was ist das für ein Gott? Was ist das für ein Gesandter Gottes? Wenn wir uns die Religionen anschauen, die Hinduisten haben ihre Veden. Veden bedeutet Wissen. Sie haben das Wissen. Die Buddhisten haben einen Weg. Der steht im Mittelpunkt, der achtfache Weg. Die Ägypter hatten das Totenbuch der Ägypter, magische Sprüche. Die Moslems haben ein Buch, die Lesung oder Rezitation bedeuten, übersetzt werden kann. Aber es gibt nur einen einzigen, der seine Lehre Evangelium nennen konnte, frohe Botschaft, zu Recht. Und das ist Jesus Christus, der bereit war zu schützen, die gefallen sind, die Fehler gemacht haben. Das ist frohe Botschaft, der eine zweite Chance gibt. Und liebe Geschwister, liebe Gäste, ich möchte mit einigen letzten Gedanken schließen. Immer und immer wieder werden die gleichen Taktiken Satans ausgespielt. Bis heute. Die Schriftgelehrten, Pharisäer, Theologen, bis heute. Viele versuchen uns genau diese Falle zu stellen. Entweder sagen sie, verurteilt sie nicht. Verurteilt den Menschen nicht, den Sünder. Beziehungsweise, sie machen es anders. Sie sagen, na ja, man kann ja nicht anders. Es ist angeboren oder ich habe diese Neigungen oder das oder jenes. Und versuchen, erstmal sieht es aus, wie viel Liebe, die wir bringen. Aber im Prinzip, sie gehen dahin, dass sie das Gesetz Gottes auflösen. Dass sie die Gesetze zerstören. Und das ist heute in der Welt ein großer Angriff, auch in der Welt und auch in den Kirchen. Heute werden die Gesetze Gottes mehr und mehr mit Füßen getrampelt. Ganz vorne voran die Ehe. Was versteht Gott unter der Ehe? Und anstatt den Menschen wirklich zu helfen geht, macht uns die Sünde immer weiter kaputt. So wird es in der Bibel beschrieben. Und nicht nur die Sünde. Ich habe in meiner letzten Predigt versucht zu zeigen, dass sogar die Umweltzerstörung in der Bibel eine ganz, ganz andere tiefe Gründe hat. Nicht nur die physischen. Die Sünde, die Zerstörung des Gesetzes Gottes bringt nach sich die Zerstörung der Natur. Indirekt. Aber es gibt auch die andere Falle, die nicht das Gesetz Gottes aufheben, sondern die sagen, für diese Menschen gibt es keinen Platz bei uns. Sie müssen weg, wir wollen mit ihnen nichts zu tun haben. Das ist die andere Falle. Die Hass und Spionage machen, das gibt es in der Welt, aber leider auch in den Kirchen. Auch gerade da möchte uns Satan kaputt machen, dass wir eine Spionage machen und nur schauen, wo macht jemand Fehler. Und lieblos sind, gnadenlos. Das ist der Angriff, mit dem das Volk Gottes und die ganze Welt angegriffen wird. Aber wahre Liebe bedeutet beides. Die Liebe, die von oben kommt, bedeutet beides. Sie nimmt das Gesetz Gottes ernst. Paulus sagt, irrt euch nicht. Ja? In 1. Korinther 6, 9 bis 11 sagt er, und das sind manche unter euch gewesen. Entschuldigung, von Vers 9. Oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht. Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe und Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Wir kennen das nicht. Wir können die Sünde nicht gutheißen. Irrt euch nicht. Wenn wir das sagen, wenn wir das den Menschen sagen, dass es schon okay ist, wie du bist, dann sind wir lieblos, weil wir sie ins Verderben laufen lassen. Das ist aus biblischer Sicht die Antwort. Es kostet Mut, manchmal jemand anzusprechen. Aber nicht ohne den zweiten Punkt. Die Liebe schützt den Sünder. Sie setzt sich ein wie Jesus. Bei dieser Frau, die gerade etwas Schlimmes getan hat. Sie geht gegen die Spione, die sie angreifen, die sie zerstören möchten. Sie opfert sich. Sie ist bereit, ein Risiko aufzunehmen. Und schaut, welche Risiken Jesus auf sich aufgenommen hat. Das Kreuz ist der größte Beweis, wie weit Jesus Risiko gegangen ist, um zu retten, die gefallen sind. Aber liebe Geschwister, liebe Freunde, diese Liebe, wenn wir diese Liebe haben, diese Gnädigkeit, diese Barmherzigkeit, diese gibt uns die Kraft, umzukehren. Nur diese Liebe, nicht das Gesetz. Das Gesetz zeigt uns nur, was falsch und richtig ist. Aber diese Liebe gibt uns Kraft. Wisst ihr, was Paulus in Römer 2, Vers 4 sagt? Weißt du nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße führt? Die Güte Gottes gibt mir die Kraft. Ich kann erkennen, dass etwas falsch ist. Ich kann erkennen, dass Drogen verkehrt sind. Ich kann erkennen, dass Pornografiekonsum falsch ist. Ich kann sogar wissen, dass es mein Gehirn zerstört, was wir heute wissen. Ein Computertomographen und beziehungsweise ein MRT ist, wir können das sehen, wie das Gehirn kaputt geht. Aber wo bekomme ich die Kraft, um es zu lassen, wenn ich süchtig bin? Wo bekomme ich die Kraft? Das ist die Frage. Und Paulus sagt, die Güte Gottes. Genau das, dass uns Gott schützt, dass er den Sünder liebt, dass er alles tut, um ihn zu schützen, ihn einhüllt mit seiner Liebe. In Titus 3 sagt Paulus, einst waren wir auch verhasst. Wir haben uns gehasst. So sagt Paulus über sich. Wir haben verfolgt. Wir waren brutal. Alle möglichen Begierden haben wir getan. Als aber die Güte und die Menschenliebe Gottes begegnete. Als ich erlebt hat, wie Gott mit mir umgeht. Der so etwas getan hat. Da rettet er uns nicht aus meinen Werken, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Das macht was mit mir. Das verändert mich. Das gibt mir die Kraft. In Römer 1, Vers 16 sagt Paulus, das Evangelium Gottes, diese Botschaft ist eine Kraft Gottes. Wisst ihr, wie Gott selbst die ehelichen Verfehlungen beschreibt? Er sagt, der Ehebruch kann süß sein wie Honig in Sprüche 5. Zuletzt ist es schwierig. Aber wisst ihr, was Gott in Psalm 119, 103 und in Psalm 19 gesagt hat? Dein Wort, Herr, süßer als Honig. Es gibt eine Kraft, die größer ist. Gottes Liebe, Gottes Barmherzigkeit. Liebe Geschwister, unsere Gemeinden sind wie Krankenhäuser. Krankenhäuser, in den Krankenhäusern, in guten Krankenhäusern hasst man die Krankheiten. Wir hassen die Sünde. Aber man liebt die kranken Menschen und man versucht ihnen zu helfen. Und wenn wir so leben werden als Christen in unseren Kirchen, wo immer wir sind, dann werden unsere Gemeinden wachsen. Das ist meine tiefe Überzeugung aus der Bibel. Gott helfe uns, dass wir uns nicht ausspielen lassen, sondern dass wir Sünde Sünden sein lassen. Aber dass wir den Sünder lieben und ihm helfen, einen neuen Weg zu gehen. Gott segne uns. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.